Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Den Predigtext, wir haben ihn schon einmal gehört als Epistel. Ich möchte ihn dennoch mal noch einmal vorlesen, in einer etwas flüssigeren Übersetzung. Paulus schreibt: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an der Herrlichkeit Gottes teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten, und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Soweit Paulus. Wer freut sich schon über die Nöte, die er erlebt? Bei einer Bergwanderung könnte man das vielleicht noch verstehen, dass man sich so auf den Gipfel freut und die Mühen gerne auf sich nimmt und sagt, so richtig verausgaben ist auch mal was Gutes. Aber so ganz prinzipiell, schön, dass mein Rücken heute wehtut, ja? Schön, dass ich immer noch keinen Job gefunden habe. Schön, dass die Betriebskosten gestiegen sind und das Geld knapper wird. Schön, dass meine Mutter dement ist und mich nicht mehr erkennt. Wer freut sich darüber? Klingt vielleicht bei Paulus so ein bisschen wie Zweckoptimismus. Aber lassen Sie uns schauen, wohin führt das? Denn Paulus schreibt, wohin uns das führen soll, wohin er uns führen will. Und ich möchte es einmal beschreiben als Gottes Trainingsprogramm, Gottes Fitnessprogramm für die Lebensreise. Ich habe so ein Gerät gleich mal mitgebracht. Vielleicht eher für Damen geeignet, aber dennoch zeigt es uns Gottes Fitnessprogramm für die Lebensreise. Mal schauen, wohin uns das führt. Denn hinter dem, was Paulus uns schreibt, liegt die Erfahrung, dass wir nicht an den guten Dingen wachsen, an den Situationen, wo es uns gut geht, wo wir uns freuen, sondern an den Herausforderungen werden wir wachsen. Und sobald es uns gelingt, diesen Herausforderungen oder Nöten nicht gelähmt gegenüberzustehen, sondern sie zu packen und anzupacken, zu schultern, wegzutragen oder drüber hinwegzusteigen, dann werden wir wachsen. Doch eines muss klar sein, und damit beginnt ja auch Paulus seine Zeilen: Verdienen können wir uns Gottes Liebe damit nicht. Das Heil können wir uns nicht verdienen. Wir können es uns nicht verdienen, vor Gott als Gerechte dazustehen. Gott liebt uns um unseretwillen. Das können wir nicht erarbeiten. Ja, je mehr wir versuchen, es zu erarbeiten, umso weiter wird es in die Ferne rücken. Aber dennoch haben für uns Christenmenschen die Nöte und Bedrängnisse, die wir erleben, eine klare Funktion. Und Paulus beschreibt es in einem Dreierschritt, was wir davon haben, ähnlich wie so ein Trainer ein Trainingsprogramm hat. Wir lernen, geduldig zu sein, wir können uns bewähren und es festigt unsere Hoffnung. Fangen wir mit der Geduld an. Ein Christ ist ein Mensch, der warten kann. Ich hatte eine Karte mit diesem Spruch viele Jahre zu Hause auf meinem Schreibtisch stehen. Das war in der Zeit, als ich so, was weiß ich, 16 Jahre alt gewesen sein muss. Da gab es viele Dinge, die ich einfach nicht erwarten konnte. Wenn wir die Teenager unter uns fragen, die haben sicher auch ähnliche Dinge. Ich kann es kaum erwarten, 18 zu sein. Endlich tun und lassen können, was man möchte. Die Welt verändern. Endlich fertig mit der Schule, dann kann ich in die Welt hinein. Ging es mir auch, ja, endlich fertig sein mit der Schule, eine Ausbildung zu machen, die Welt verändern. Ich konnte es kaum erwarten, die Frau meines Lebens zu finden. Es dauerte alles noch ein bisschen. Ich brauchte die Zeit der Bewährung. Und es musste sich an vielen Stellen zeigen, ob die ganzen Ideen, die ich in mir so habe, auch tragfähig bin. Ja, es musste sich zeigen, ob mein Glaube auch tragfähig ist, der mir dann so mit 14, 13 geschenkt worden ist. Nein, ja, jetzt habe ich es, aber jetzt kommt es darauf an, dass es sich bewähren muss. Und da wurde es spannend. Ich habe dann eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht und da hieß es ganz konkret, bin ich bereit, den Patienten etwas von meiner Hoffnung zu erzählen? Kann ich denn mit den Patienten am Krankenbett gemeinsam beten? Und dann, was passiert, wenn die Tür aufgeht und eine Kollegin hereinkommt? Was machst denn du hier? Und es dann zum Tagesgespräch wird, da kommt das Werkzeug Gottes. Da wird es spannend, da kann sich der Glaube bewähren. Habe ich doch nicht so gemeint oder sowas, dass man es versucht irgendwie runterzuspielen. Da wird's knifflig. Da zeigt es sich, ob der geschenkte Glaube sich bewährt. Ob es wir geschafft haben, dieses Geschenk auszupacken und zu benutzen. Oder ob es dann, wie so manches geschenkt, was man bekommt, irgendwo dasteht als Staubfänger und irgendwann sagt man sich, lange nicht benutzt, schauen wir mal bei eBay, ob ich das da verklingeln kann. Glaube braucht Bewegung, braucht Bewährung. Er braucht Entwicklung. Und dann ist es schon fraglich, wenn jemand sagt, ich habe meinen Glauben und kein Mensch merkt was davon. Glaube braucht Bewährung. Wo zeigt es sich, was für einen Glauben wir haben? Und wenn wir dann anfangen, dazu zu stehen und zu schauen, ich habe ein Geschenk bekommen und jetzt möchte ich es auch benutzen, dann passiert etwas Spannendes. Wenn wir diese Bewährungsprobe bestanden haben, dann wird unsere Hoffnung fest. Und unsere Hoffnung wird fest, wenn sie untermauert wird mit solchen bestandenen Situationen. Dann kann unsere Hoffnung, die wir haben, auf ein Leben mit Gott, dann kann so eine Hoffnung so schnell keiner mehr einreißen, weil das Fundament fest ist. Aber auch ein Fundament besteht nicht nur aus einem einzigen Pfeiler in der Regel, sondern es braucht mehrere Pfeiler, ein gegossenes Fundament. So reicht auch eine Bewährungsprobe in der Regel nicht aus, um unseren Glauben auf ein gutes, sicheres Fundament zu stellen. Es braucht weitere Bewährungsproben. Und das sind in der Regel alle Situationen, die wir am liebsten umgehen möchten. Aber dann können wir uns nicht bewähren. Ich denke, dass Bedrängnisse und Nöte dazu da sind, um uns solche Bewährungsmöglichkeiten zu geben. Und dass dahinter die Aufforderung Gottes steht, zeig mir, dass du es schaffst. Also weniger zu schauen, will mal schauen, ob du es schaffst, sondern ich bin mir sicher, du wirst es schaffen. Denn Gott wird uns die Kraft auch dazu geben. Aber zeig mal, dass du es schaffst. Ich will, dass du dir Mühe gibst und dich anstrengst. Gott will uns nicht unser Leben vermiesen, aber er will, dass wir kräftig und stark werden. Weniger von Körpermasse und Muskelkraft. Und er meint sicher auch nicht unsere Erfolge im Beruf oder in der Gesellschaft, Anerkennung. Gott meint es, dass wir stark werden in unserer Hoffnung. Unsere Hoffnung, die uns durchtragen kann bis zum Ziel. Und so können uns diese Dinge helfen zu verstehen, worum es Gott geht. Es ist vielleicht so wie im Fitnesscenter, wo die Menschen trainieren und sich Mühen aussetzen. Oder bei so einer Fahrradtour, die man macht, wo man sich dann spätestens irgendwann mit dem schweren Gepäck hinten drauf und kurz vorm Ende des Berges, also beim Hochfahren, ja, fragt, warum tue ich mir das an? Auch im Fitnesscenter, die Leute ächzen schon ganz schön. Sie haben aber ein Ziel, kräftig zu werden, sich fit zu halten und die Rente zu erleben und dann auch noch beweglich genug zu sein, die Dinge zu erleben, die man sich da alles vorgenommen hat. Es lehrt uns, durchzuhalten. Wenn wir bei uns im Familienzentrum manchmal auch Praktikantinnen so für ein freiwilliges soziales Jahr haben, da bin ich immer ganz froh, wenn da junge Leute dabei sind, die Leistungssport gemacht haben oder machen oder ein Instrument spielen. Denn das prägt einen Menschen. Die haben gelernt, durchzuhalten. Die haben gelernt, dass nicht alles nur nach dem Bauchgefühl geht, ach, ich habe heute keine Lust, und dann ist das also auch schon richtig. Man muss ja schließlich auf sich hören und so, ja. Sondern es geht darum, durchzuhalten und daran zu wachsen. Und jeder Mutter, jeder Vater weiß, der mit seinen Kindern Instrumente über viele Jahre geübt hat, wovon ich rede. Es ist schon wirklich mühsam. Die ersten Töne auf der Geige, es fietscht, ja. Vorige Woche habe ich das mal ausprobiert, auf Alexandras Geige was zu spielen. Die rechte Hand mit dem Bogen auf und ab. Und dann wollte ich so ein Vibrato. Das ging gar nicht. Das ist irgendwie ganz anders. Geht nicht, ja. Aber es braucht das Training und ganz, ganz kleine Schritte nacheinander anzufangen. Deswegen ist es unerheblich, ob ich so ein kleines Gewicht habe oder ein großes. Das Entscheidende ist, dass ich es schaffe, dass wir nicht entmutigt werden. Jeden Tag einen kleinen Schritt, dann schafft man es. Und das sind so Bedrängnisse, die Eltern ihren Kindern antun. Nicht, um ihnen die Freizeit zu stehlen und zu vermiesen, ach, ich muss noch üben gehen, dabei will ich viel lieber Fußball spielen oder so. Ich muss immer dran denken, meine Mutter hatte mir auch immer Bedrängnisse angetan. Und zwar saß sie beim Trompeteüben immer mit einer Gabel neben mir. Manche ahnen, worauf das hinausläuft, ja genau, nicht um zu essen, sondern um sie senkrecht zu halten unter meine Ellenbogen, damit ich sie oben behalte. Das war eine Bedrängnis, ja, aber sie führte zu einem Ergebnis. Ob das so die richtige Form ist, kann man sich noch drüber unterhalten, aber es hatte eine Wirkung gezeigt. Die Armmuskel kräftigten und ich hatte genügend Kraft im Brustkorb zum kräftigen Atmen. Das sind alles Kleinigkeiten, aber ich denke, sie machen den Zusammenhang deutlich. Gott führt uns nicht in Nöte, damit wir daran zerbrechen, sondern dass wir stark werden. Und er möchte, dass wir ihm sagen, wenn wir Hilfe brauchen. Wir müssen nicht still und schweigend leiden. Er möchte es sagen, dass wir es ihm sagen. Hey, ich krieg das nicht hin, ich find's zu schwer, hilf mir bitte. Paul Gerhardt beschrieb es schön in seinem Lied, befiehl du deine Wege, mit den Worten, mit Sorgen und mit Grämen, mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Gestern Morgen, Alexander, unser kleiner Alexander, hat es nicht geschafft, seine Knöpfe am Pullover zuzumachen. Wussten, der kriegt das schon hin, ja, aber war einfach schwierig. Nun war er zu stur, zu fragen, ob wir ihm helfen können. Selbst auf die Frage hin, was könnte man denn machen, wenn man es nicht schafft, ja, na klar, fragen, ja. Nein, stur, ich frage nicht. Tja, dann muss er halt alleine durch. Die Konsequenz, wenn er nicht fragt, kann er natürlich keine Hilfe, keine Antwort bekommen. Und wenn wir Gott nicht fragen, können wir auch keine Antwort bekommen. Konsequenz, eine halbe Stunde hat er gebraucht. Ich denke, es wird auch so lange gebraucht, weil er wahrscheinlich schmollend in der Ecke irgendwo stand und sich bemitleidet hat. Hab ich schwer und die Blöden, die helfen mir nicht und schicken mich heraus. Tja, dann waren wir fertig mit dem Essen. Dabei hätte er doch Unterstützung bekommen, wenn er gefragt hätte. Ganz einfach, mach den Mund auf, wenn du Hilfe brauchst. Und das kennen wir ja, dass wir, wenn wir in Not sind und Leid erfahren, schmollend in der Ecke stehen, womit habe ich das verdient? Wir sind traurig und auch deprimiert, wütend und zornig. Und es steht uns zu. Aber liebe deinen Ärger, solange du ihn brauchst. Wir brauchen ihn. Wir brauchen auch unsere Trauer. Und wir brauchen auch Menschen, die uns in Trauer trösten. Aber es geht weiter. Es gibt eine Bewegung. Dann kommt die Frage, wozu das Ganze? Also nicht, womit habe ich das verdient, sondern wozu, wohin das Ganze? Und wie Alexander uns um Hilfe bitten sollte, will auch Gott gefragt werden. Und vielleicht haben wir sogar auch Menschen, die wir gut kennen, die wir fragen können. Hast du eine Ahnung, wohin Gott mich mit dieser Not führen könnte? Ich sehe es gerade nicht. Aber das drückt auch dieses Vertrauen aus. Ich bin mir sicher, es gibt ein Ziel. Es gibt ein Trainingsprogramm, aber ich erkenne es bloß nicht. Sag es mir bitte. Und ich kann nur sagen, tun Sie es. Sagen Sie, womit Sie nicht klarkommen und bitten Sie um Unterstützung. Wie diese Unterstützung aussieht, das können wir getrost Gott überlassen. Ich denke, er hat viel, viel mehr Ideen als wir selbst. Und er wird auch das Maß kennen, wie viel Unterstützung er uns gibt. Denn wir können ja auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, alle Not wegzunehmen. Da geht das Trainingsprogramm wieder nicht. Also wenn wir die Gewichte wegnehmen, dann ist wieder kein Training dabei. Sondern dass er das Maß findet, dass wir nicht daran zerbrechen müssen und trotzdem stark und kräftig werden im Glauben. Und schauen wir uns nochmal die Hoffnung etwas näher an. Viele, die heute hier sind, haben es ja selbst erlebt. Krankheit und Tod des geliebten Nächsten, unerwartet und plötzlich. Und alles scheint auf einmal gefährdet und unsicher. Wie soll es nun weitergehen? Dass man den Eindruck hat, der Boden unter den Füßen wird einem weggezogen. Und genau dort setzt die Hoffnung im Glauben an. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Not hat nicht das letzte Wort. Das Leiden auch nicht. Es gibt eine Verwandlung hin zum Menschen einer neuen Welt, ohne Leid und ohne Schmerz und ohne Tod. Und diese Hoffnung, die reicht in unsere Gegenwart hinein. Sie kann unser Leben prägen und etwas von dem Licht leuchten lassen, das in Jesus Christus selbst begegnet ist, uns als Menschen dieses Licht begegnet ist. Eine schöne Erzählung, die das deutlich macht, was Hoffnung ausmacht. Ein protestantischer Missionar arbeitete schon jahrelang bei den Papuas in der Südsee. Und bei der Bibelübersetzung in die Sprache der Einheimischen fand er nicht den richtigen Ausdruck für das Wort Hoffnung. Er suchte lange nach diesem Begriff, bis er eines Tages sein neugeborenes Kind zu Grabe tragen musste. Und ein kleiner Junge der Einheimischen sah zu, wie der Vater seinen Sohn begrub und sagte zu dem Missionar, ich sehe dich gar nicht weinen. Und darauf der Vater, warum denn? Wir werden uns doch wiedersehen. Unser Kind ist bei Gott. Und der Junge für sich, ja, das habe ich gehört. Ihr Christen schaut über den Horizont hinaus. Über den Horizont hinausschauen. Jetzt wusste der Missionar, wie er das Wort Hoffnung übersetzen kann. Wir können über den Horizont hinausschauen. Wir wissen, das, was uns begegnet, das hat noch lange nicht das letzte Wort, sondern dieser Horizont, der uns das Leben gerade einengt und dunkel macht, da geht es weiter. Fällt mir gerade ein, über den Horizont geht es weiter, dieses Lied, ja. Vielleicht gibt es da so eine Ahnung, es geht weiter für uns. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben und haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Nun können wir uns rühmen der Hoffnung dieser zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Denn sie verändert unser Leben hier. Es ist nicht nur Jenseitsvertröstung, sondern dieser Silberstreif am Horizont, der kann unser Leben wieder hell machen. Treten Sie mit ein, liebe Gemeinde, in dieses Rühmen und Gedenken. Denken Sie dran, was Gott uns zugesagt hat. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Und der Friede Gottes, der weiter reicht, als wir es manchmal sehen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.